boah, alle bei, ich weiß nicht, richtig kalt, alle in so eine kalte Garage und jeder musste dann unter Aufsicht von Maschinengewehrpersonal sein privates Gepäck auspacken. Wir mussten den ganzen Trailer leer räumen. Hunderte von Euros Strafe, also so Albtraum.
Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und mit dem Musikmachen von und mit mir, das ist Johnny, dem Jan.
Hallo.
Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, und zwar den Andy Brings.
Hallo.
Und zwar sind wir hier in Mülheim zu Besuch bei ihm, ganz privat. Das ist eine Home-Story.
Tja, und, hier ja. Darf auch nicht jeder rein. Also ich bin keiner, der sich grundsätzlich über spontanen Besuch freut. Also
das ist schon mal auch für unsere Hörer gut zu wissen, also richtig zu wissen.
Ja, das Schlimmste, was man mir antun kann, ist anrufen, hör mal bis zu Hause, ich komme mal auf einen Kaffee vorbei.
Immer so ganz spontan.
Da werde ich
verrückt.
Verrückt. Ja, das macht aber auch schon seit Jahren keiner mehr.
Das lernt man dann, lernen die Leute ja auch. Ja. Also von daher sind wir besonders geehrt, dass du uns reingelassen hast.
Und habe ich, als ihr gestellt habt, auch noch überlegt. Sollst du aufmachen?
Ja, mach ich auf? Ich tue so, als ob ich nicht da
aufmache.
Bis zum letzten Moment.
So, wie so ein Wiederhopf von Fenster zu Fenster.
Ja, der Andi macht Musik, so wie wir auch. Und auch noch, er macht noch ein bisschen mehr Musik, als wir es machen. Mit ein bisschen mehr Herz, behaupte ich. Weil mir fällt, also so auf Andi fallen mir nicht so viele Leute ein, die so für Musik leben.
Brennen.
Brennen ist das richtige Wort, genau. Sein Herz brennt. Musik.
Stimmt.
Das würde ich, also bestimmt fällt mir nochmal irgendwann einer ein, der ähnlich ist, aber bei Andi habe ich das schon über Jahre beobachtet, dass das irgendwie was ganz Besonderes ist. Wollen wir heute versuchen, so ein bisschen zu ergründen. Glücklicherweise gibt es Begleitmaterial zu dieser Sendung. Andi hat extra einen Film gemacht.
Ja, extra.
Damit, in Vorbereitung auf
damit,
uns.
Damit wir, weil wir haben nicht genug Zeit, alles zu besprechen,
ja.
Damit die Hörer dich und dann Zuschauer dich ein bisschen näher kennenlernen können.
Quasi Sekundärliteratur zum Podcast.
Genau, empfohlene Literatur, genau. Ist dein Film Full Circle, heißt das gute Stück.
Last Exit Rock'n'Roll.
Last Exit Rock'n'Roll.
Full Circle, Last Exit Rock'n'Roll.
Und ist auf Blu-ray erschienen.
Mittlerweile ja.
Nur auf Blu-ray, ne? Keine DVD gibt's nicht mehr, oder?
Nein, gibt's schon, aber nicht von uns.
Ja, ich glaube auch, das ist nicht mehr.
Und nicht
VHS ist auch nicht mehr, glaube ich, ne?
VHS?
VHS ist, glaube ich, auch
nicht mehr. Nee, das macht man nicht mehr. Dass die Kassette aufnehmen, macht man auch nicht.
Doch, Kassette ist wieder angesagt. Ne? Bands machen wieder Limited Editions.
Ich hab letztes Jahr auch eine Kassette gekauft.
Ja.
Aber das ist natürlich mehr so ein lustiges Objekt. Also so ein...
Ein Stehrumpchen?
Da ist dann ein es ist ein Leak-Rumpchen bei mir.
Ja.
Und
Nippes.
Da ist dann Nippes. So ein Download-Code auch dabei und dann kann man das auch hören. Aber ich meine, man kann es ja auf Apple Music und Co. sowieso eigentlich immer alles hören.
Guck mal, das ist ein gutes Stichwort, weil auf Netflix gibt's den Film nämlich nicht. Den muss man wirklich noch kaufen. Was ich gut finde, weil es ist schon wertvoller, finde ich, wenn man sowas, so ein Stück Geschichte in der Hand hält.
Ja gut, wenn
Ich muss dazu sagen, dass mein und unser Fernziel, als wir den Film gemacht haben, war tatsächlich, boah, den wollen wir bei Netflix sehen.
Weil
das ist auf jeden Fall nicht die Zukunft, das ist absolut die Gegenwart. Ne?
Ja.
Und da entdeckt man Dokus, da entdeckt man irgendwie Filme und da entdeckt man auch neue Sachen. Obwohl ich muss mittlerweile sagen, also in der Zeit, die ich manchmal verbringe, rumzuscrollen, weil ich dann gucken
was
könnte.
Gucken willst du, ey?
In der Zeit hätte ich wirklich einen Film gucken können. Ja. Ne? Dann denke ich, ach komm, egal. Ne? Also natürlich, so fangen wir jetzt nicht an. Der Film muss natürlich und soll jetzt auch erstmal gerne vielleicht ein paar Mark generieren.
Mhm.
Aber darum geht's nicht. Also mit der Produktion der Blu-ray haben wir uns eigentlich der Nachfrage gebeugt. Ich wollte das gar nicht machen. Für mich war Fernziel Streaming. Mhm. Das war so das Fernziel. Ne? Aber weil für mich ist DVD und Blu-ray ist für mich so ein bisschen alte Medien.
Ja, optische Medien sind eigentlich ja schon auf dem Weg nach draußen.
Ja,
auf jeden Fall.
Aber bei Blu-ray musste ich mich eines Besseren belehren lassen. Das wird wirklich gekauft, auch so mit Bonusmaterial und so. Das finden die Leute gut. Also ich musste mir selber auch dann in den letzten Monaten Blu-ray-Player kaufen, damit ich meinen Film auch mal gucken kann.
Ja, ist ja auch nicht.
Und seitdem hat sich für mich wirklich eine neue Welt aufgetan, weil ich bestelle mir seitdem Blu-rays. Also ich habe mir ewig keine Tonträger oder Bildtonträger gekauft, aber jetzt schon. Also so meine alten Lieblingsfilme, ne? So The Fog oder so, aber auch dann eben neu restauriert, neu abgetastet und so. Also manchmal ist es dann wie meine alten Lieblingsfilme, die ich wirklich auswendig rückwärts mitfurzen kann, als ob ich sie zum ersten Mal gucke.
Was mit Konzert? Also Konzerte gibt's ja auch massenhaft auf Blu-ray. Weil das ist jetzt zum Beispiel mein Ding so, ich kaufe mal halt gerne so eine Konzert
echt?
Blu-ray, um das dann nochmal zu Hause nochmal zu gucken. Doch, ja, hab ich gerne.
Hab ich, ne, schon lange nicht. Also da bin ich YouTube-Mann.
Ja.
Also ja, gut, aber YouTube es gibt süchtig, ja, muss ich echt sagen.
Aber es gibt ja nicht alles bei YouTube.
Nee, stimmt, aber ich sag mal, um aber jetzt so was ich sehen will, also ich brauche jetzt brauche gar nicht so professionelle Mitschnitte. Also so alte Sachen, ja, klar, so alte Ramones-Sachen, wenn die mal so eine neue Box, ein neues Boxset irgendwie rausbringen, sowas kaufe ich mir dann so, aber also so ein ganzes Konzert, weiß ich nicht.
Ja, ich gucke dann auch meistens eher so Teile, also so, es gibt ja einige alte Live-DVDs, die gibt's dann bei YouTube, sowas gucke ich dann auch.
Ja, sowas.
Gerne, mal letztens habe ich irgendwie die AFI-Live-DVD dann, aber da habe ich dann eben irgendwie 4 Songs geguckt und dann reichte mir das auch.
Und dann ist die Aufmerksamkeitsspanne auch
genau.
Voll erschöpft.
Ich finde schon ein echtes ganzes Konzert gucken ist rein körperlich oft anstrengend.
Ja, du bist gar kein Konzertgänger, ne?
Ich bin in meinem Leben schon auf vielen Konzerten gewesen, oft nicht, weil ich da als Fan hingegangen bin. Das hat mich, glaube ich, so ein bisschen abgestumpft irgendwie als Veranstalter und als Musiker eben auch. Und es gibt das aber schon, dass ich natürlich schon auch Bands habe, die ich unbedingt mal sehen will und schaffen aber nicht so viele, dass ich ein ganzes Konzert sehen will. Also ich bin so jemand, ich gehe normalerweise spätestens vor der Zugabe, weil dann kommt man gut an die Garderobe und raus.
So einer bist du, du bist ein Opa.
Ich bin, ja, ganz genau. Ich habe auch wirklich das Gefühl, ich bin zu alt für so ein ganzes Full-Length-Konzert, ist mir ein bisschen too much.
Ja, Johnny, also ich mag dich ja echt, ne, aber dafür verachte ich dich.
Ja. Ich war letztens bei
geht gar nicht.
Hab's noch nie gemacht.
Vielleicht wird's besser, ich war letztens bei Coheed and Cambria. Und da habe ich es geschafft. Ich habe das ganze Konzert geguckt. Bin, glaube ich, einmal kurz pinkeln gegangen, wenn ich mich nicht irre. Ich habe das ganze Konzert geguckt, also inklusive Zugaben. Die haben es geschafft.
Also ich mach's dann lieber so, dann bleibe ich nach den Zugaben lieber so lange ein bisschen sitzen und warte, bis alle aus dem Parkhaus raus sind. Ja. Aber ich, also so.
Ja, das ist die zweite Taktik, aber dann ist man ja so spät zu Hause. Nee,
das macht man nicht. Ne?
Kleine Anekdote, ich sage aber nicht, bei welcher Band es war, aber wir waren neulich mit meiner Freundin auf einem Konzert, ein großes Konzert hier in der Köpi Arena, 12.000 Leute. Und wir waren eingeladen, auch aus dem Bandumfeld und hatten dann auch so Backstage, so Aftershow und so wichtige Bändchen und ne. Aber wir fanden das Konzert so blöd. Wir fanden das ganze Konzert blöd. Wir fanden die Band blöd. Wir fanden das Publikum blöd. Wir fanden alles blöd und haben aber irgendwie dann durchgehalten und haben dann gesagt, boah, komm, wir reißen uns die Bändchen ab, dann brauchen wir nicht Backstage schnell.
Muss man das nicht machen. Das ist aber auch immer eine Qual.
Oh, dachte man, das war irgendwie auch so ein neuer Trend, wo man sich sonst Arm abgehakt hätte. Boah, komm, ey, so der Band mal Hallo sagen. Ich meine, ich bin ja eh keiner, der jetzt Backstage bei anderen Bands rumhängt, so, ne? Aber wir so, ey, komm. Hinterher spricht uns noch einer an und begleitet uns. Komm, lass schnell die Bändchen abreißen, lass schnell abhauen.
Kein Bock, aber Gästeliste.
So. Nee, wir hatten schon irgendwie Bock, wir wollten das mal sehen.
Ihr hattet gute Absichten.
Ja, wir hatten gute Absichten. Wir haben
es versucht. Das ist
wir haben es wirklich versucht. Auch die ganze Show, aber dann noch länger da und dann am besten noch sagen zu müssen, das hat einem gefallen, obwohl es einem nicht gefallen hat, ne?
Ja, wenn man denen dann auch noch gegenüberstehen muss.
Ich habe das einmal gemacht. Ein einziges Mal habe ich das gemacht. Und zwar war ich mit meiner Freundin in Russland, in St. Petersburg, und ich habe über
Privat,
ja. Über verschiedene Ecken kenne ich jemanden und die hat die Solo-Tour von Till Lindemann gemacht, von dem Rammstein-Sänger. Ja. Und das war diese Messer-Tour, wo er erst sein Gedichtband wurde da so vorgetragen und danach hat er dann mit Lindemann, mit diesem Projekt, mit dem Gitarristen hat er dann Mocke gemacht. Und dann standen wir da und da war halt so ein russischer Schauspieler, der diese Gedichte auf Russisch dann vorgetragen hat. Ich verstehe kein Russisch, also es war für mich einfach total wirr und auch halt im Rammstein-Style, dann hat er dann irgendwie angefangen mit Sadomaso-Kram und so und also ich konnte damit nichts anfangen und die Russen aber auch nicht. Also alle waren so, es war so eine latente, leichte, aggressive Stimmung. Lässt sich
das auch nicht so gut übersetzen, also das ist...
Naja, die wollten halt Lindemann sehen und nicht einen Schauspieler, der Lindemann Sachen... Auf jeden Fall war so eine leichte Aggressionsstimmung so in der Luft und dann kam Lindemann und... Also der hat halt richtig abgerissen, ne? Der hat sich das Mikrofon in die Stirn gerammt, bis es geblutet hat, hat die Mikrofon in die Ecke geschmissen, hat seinen Gitarristen weggetreten und also richtig brutal und
Also im Rahmen der Band-Performance.
Ja, ja. Also das, ich schätze das mal so ein, dass das geplant war, aber es wirkte auf mich halt einfach alles nur aggressiv und dann die ganzen Russen da und ging halt voll zur Sache und der hatte in Osteuropa ist es ganz, ganz oft üblich, dass du so einen riesen LED-Bildschirm im Hintergrund hast, wo du das Bandlogo aufmachst oder Videos und so. Und der hatte, zu jedem Song hatte der ein Video. So, und die Show war ab 18 und er hatte halt dementsprechendes Bildmaterial auch vorbereitet. Also mir sind diverse Schwänze um die Ohren geflogen oder irgendwelche sehr fülligen Frauen, die sich gegenseitig befriedigt haben oder wie er als Baby verkleidet mit einer Windel durch Kopenhagen gelaufen ist und oder das also ganz, die haben so einen Song, der heißt Pilz oder Skills in Pilz.
Skills
in
Pilz ist der Titel.
Und da hat er sich dann die ganze Zeit irgendwelche Pillen auf dem Video so reingestopft und irgendwann hast du seinen Mund nicht mehr gesehen, sondern war das ein großes Arschloch und da hat er dann die Pillen ins Arschloch und dann sitzt das wieder raus und dann, da war es mir dann einfach zu viel.
Dann
und
doch ein bisschen too much.
Da musste ich dann auch gehen. Aber nicht, weil die Garderobe so voll war, sondern ich hab's nicht, konnte es nicht mehr aushalten und mein Zug nach Moskau ging. So, das war das einzige Mal.
Gute Ausrede.
Danke.
Sehr Ach, du gut. gibst du deine Jacke auch an der Garderobe ab bei Konzerten?
Normalerweise nicht, okay. Aber es gibt so Fälle, wo man da ja schwer drum rumkommt. Aber tatsächlich ist es auch manchmal eher so dieses, wenn es ein größere Venue ist und man mit dem Auto da ist oder so, ne, dann naja, ich gebe zu, ich bin ein Rock'n'Roll-Verräter. Ja. Was ich aber gemacht habe, ist, ich habe mir nämlich auch, glaube ich, einmal in meinem Leben eine Blu-ray gekauft und das ist Full Circle, Last Exit Rock'n'Roll.
Siehste?
Weil sonst ich eben auch Streaming und digital und alles. Ja. Aber ich habe es genau aus dem Grund gemacht, dass es einfach keine andere Möglichkeit gab.
Doch, man könnte ihn auch bei Amazon so Video on Demand mäßig.
Ach so, da gibt's den auch.
Das gibt's auch, ja
klar. Ach so, das habe ich dann nicht gesehen. Aber war aber auch mal ganz lustig, eine Blu-ray zu haben und
guck mal, Johnny, vom Rock'n'Roll-Verräter zum Rock'n'Roll-Gott, du hast nämlich etwas gemacht, was du bis jetzt in keiner Folge gemacht hast und du hast ihn nämlich gar nicht richtig vorgestellt.
Ja, ich wollte auch, dass wir jetzt
sind wir abgeschweift.
Völlig abgesehen von dem Film, den ja jeder noch gucken kann, vielleicht erstmal damit anfangen, wer ist Andy Brings? Nach der halben Sendung sozusagen. Und danach gehen wir darauf ein, wie das irgendwie bei ihm angefangen hat und warum er das macht, was er macht.
Ja, schieß los.
Soll ich jetzt erklären? Klar. Also Andy Brings ist ein junger Mann aus Westdeutschland.
Der nicht richtig trinken kann und sich gerade mit Bier ein soll.
Der zwar im Biertrinken noch nicht so begabt ist, zumindest gibt es da Abzüge in der B-Note.
In der Biernote.
In der Biernote. Der aber schon, ich glaube, seit ziemlich jungen Jahren Musik macht, wenn ich nicht was einen anderen Film geguckt habe und einen anderen Andy Brings vor mir habe. Der in diversen Bands gespielt hat. Sodom ist natürlich ein Ankerpunkt. Tracy Lords.
The Tracy Lords.
Tracy Lords, ja. Sagt man. Ne? Ist so ein Ding. Dann hattest du ja Brings.
Nein.
Oder wie?
Nein, Brings sind doch die Kölner.
Nee, die meine ich nicht. Aber hattest du nicht auch...
Andy Brings. Als Andy
genau,
Brings
so als Solo, war ich... Solo. Genau. Okay, ich hab's irgendwie im Kopf als Brings Band oder irgendwie so gespeichert. Okay. Und aktuell Double Crush Syndrome.
Genau.
Und das ist auch das, was wir sozusagen... hinter deinen Namen schreiben im Titel dieser Episode. Das ist ja deine Band.
Genau.
Das ist, ich würde sagen Punkrock. Stimmt das? Oder ist es noch Hardrock? Also
nee, Hardrock ist doch gar kein
dafür Fall. Also ist
Hardrock,
zu wild, ne?
Ich hab mich echt eingesaut, ich Idiot. Also Hardrock ist für mich, da ist so eine Band, die spontan mir einfällt, wäre Bonfire.
Okay.
Und damit haben wir nichts zu tun. Also das möchte ich.
Also das ist ziemlich wild.
Also Punkrock, damit kann ich, also ich empfinde das Badge Punkrock als, darüber freue ich mich.
Okay, also ich würde sagen, es ist Punkrock, es ist wild und aber auch puristisch. Also Gitarre, Bass, Schlagzeug.
Live ja. Also im Studio oder die Platten, da passiert schon mehr. Das ist deutlich vielschichtiger.
Ja.
Also das versuchen wir gerade so ein bisschen auch abzugrenzen. Also im Studio, da gebe ich einem Song alles, was er braucht. Und noch eine Gitarre und noch eine Gitarre und noch
okay,
eine Gitarre.
Okay, gut, aber das ist jetzt, um das sozusagen für die Hörer verständlich zu machen, da gibt es keine Dubstep-Breaks und
nein, okay.
Elektronik-Elemente, Synthesizer, die da rumflimmern.
Okay, wenn wir vom Songwriting reden, dann ist es tatsächlich puristisch. Also wenn wir da mal die 3-Minuten-Marke knacken, ist das schon eher die Ausnahme.
Und den langen Song.
Dann haben wir einen langen Song, tatsächlich. Also da bin ich, ich schneide so lange Fett weg, bis wirklich nur noch Knochen, Samenstränge übrig sind. Vom Song, weil für alles andere habe ich auch keine Zeit. Es muss
Sehr gut.
Ja, ich hab, wir haben mal in Wales mit der Band Pizza Tramp zusammengespielt. Und die haben einen Song, der heißt Long Song Suck, einfach nur.
Ja.
Und der ist, glaube ich, 3 Sekunden lang.
Ja.
Das war genau sowas. Also Bild und Punk und aufs Wesentliche.
Ja, genau. Aufs Maximum reduziert.
Und irgendwie, dadurch irgendwie auch sehr real. So.
Ja.
Das trifft es, glaube ich, bei dir auch ganz gut, dass es real ist.
Also ja.
Das ist kein. Der Herr Brings, der hat sich nicht ausgedacht, ich mache jetzt eine Punkband oder eine Punkrockband, eine Rockband, sage ich mal, und hat sich dann eine Rockattitüde angewöhnt und angefangen, Rockmusik zu hören, um sich ins Thema einzuarbeiten, sondern die besprochenen Projekte, das lief ja auch alles über eine lange Zeit.
Wann hast du angefangen? Wie alt warst du da? Also mit Musik
machen allgemein? Darauf bin ich nämlich auch eben nicht gekommen. Aber
also mit Musik? Also man sieht ja im Film, wie ich tatsächlich mit Weihnachten 1973 mit 1,5 Jahren mit einer kleinen Kindergitarre unter dem Weihnachtsbaum stehe. Ne? Das ist auch hier im Haus, in der ganz unteren Wohnung. Die sieht auch fast immer noch genauso aus. Da konnte ich aber noch nicht spielen. Also angefangen Gitarre zu spielen habe ich wirklich mit 12, also 83, 84. Mhm. Ich habe jahrelang Tennisschläger gespielt.
Ist ja auch schon mal gut. Ja.
Aber jetzt nicht zum Tennisspielen, sondern wirklich vorm Spiegel und so. Und wenn das gereicht hätte, hätte ich dann auch weitergemacht. Also ich fand die Gitarre war mir auch zu schwer. Es hat mehr Spaß gemacht, mit dem Tennisschläger vorm Spiegel zu posen, als mit einer Gitarre,
und, weil die so schwer war. Und zu performen, anstatt wirklich zu spielen.
Ja, so quasi. Ja, genau. Das ist deswegen, beim Gitarrenkauf ist mir auch sehr, sehr wichtig, wie die Gitarre aussieht. Ne? Also ich eine Gitarrentest immer vorm Spiegel. Aber dann die erste Band habe ich dann so mit 15 gehabt. Und also naja, also seit 1986 mache ich aktiv Musik und professionell seit Ende 1991.
Da war dann Sodom.
Genau, also während des letzten Schuljahres, also während ich noch vor Halbjahreswechsel in der 13. Klasse bin ich bei Sodom eingestiegen. Also 15. Klasse für mich, aber noch während des Abiturs.
Mhm. Hast du Abitur zu Ende gemacht?
Ja, da haben die noch.
Gott sei Dank.
Haben die sich nie wieder gebraucht. Okay, ich habe nach Sodom irgendwie mal so ein Alibi-Studium angefangen für die
Wirtschaft.
Nee, Lehramt.
Ah, oh, okay.
Aber da war ich auch wirklich, ich war nur einen Tag wirklich in der Uni. Da habe ich schon gemerkt,
das
ist es nicht. Ne? Aber ich dachte so, Fahrkarte und irgendwie super.
Hauptsache die Fahrkarte
auch, for free. Und zu faul zum Abmelden. Ne?
Uni ist auch schwierig. Ich habe das ja auch nie zu einem Abschluss bekommen. Das ist schon.
Nee.
Muss man
das auch. Das war auch dummes Zeug, aber das war wirklich nach Sodom wirklich so eine gewisse, wie soll ich sagen, ein bisschen freier Fall. So, ne? Also wenn man sowas verliert, dann ist da war wirklich für mich freier Fall, ne? So emotional und was soll das? Und weil wenn man 1994 irgendwo raus war aus einer Band, da war man raus. Ne? Ja. Also da konnte man keine Gegendarstellung bei Facebook posten oder was weiß ich.
Das ist natürlich auch, wenn man auf so einem hohen Level, in Anführungszeichen, also.
Ja, also die Fallhöhe war gefühlt enorm. Mhm. Und die war auch nicht niedrig, ne? Also, und dann eben so ein Studium, dummes Zeug, ne? Also Lehrer, das wäre schon vielleicht noch was gewesen. Aber irgendwie, 1000 Jahre später jetzt, sind ja so, sagen wir mal, die Vermittlung von Inhalten, ist ja dann doch irgendwie in mein Leben gekommen, so ein bisschen, ohne dass ich jetzt mit dem großen Geodreieck an der Tafel stehe.
Wird auch doof aussehen.
Bisschen. Ich würde auch Ärger kriegen. Also ich habe ja auch natürlich Lehrerfreunde und die lachen sich echt nicht mehr. Wo man früher Witze über Lehrer gemacht hat und so. Ne,
Das geht nicht mehr.
Da habe ich echt Mitleid. Ne? Also heute möchte ich kein Lehrer mehr sein. Ne? Also was die Lehrer zu meiner Zeit, was die uns mit dem Schlüsselbund beworfen, mit Kreide beworfen, beim Sport. Ne? Also wie ein von mir sehr verhasster Sportlehrer, wie der früher Hilfestellung bei den Mädchen am Schwebebalken gemacht hat, dafür gäbe es heute so 5 bis 6 Jahre.
Mhm. Mhm. Ja, bei mir war das dann schon alles ein bisschen sanfter, aber ich wurde dann nicht mehr mit Kreide beschmissen, aber immerhin noch beschimpft von meinem Physiklehrer. Ja. Also ich bin auch nicht der größte Lehrerfan gewesen in meinem Leben.
Ja.
Ich hab auch mal den Eindruck, die besten Lehrer sind irgendwie übermorgen. Also.
Das ist auch für mich so der Grund, warum ich eigentlich keine Kinder habe und auch gar keine möchte. Selbst wenn es Selbst wenn der Kinderwunsch mich nochmal ereilen würde, aber ich möchte einfach in meinem Leben nichts mehr mit Schule zu tun haben. Ich möchte nicht mehr damit konfrontiert sein, mit Lehrern.
Sich da nochmal drum kümmern,
ja, und genau,
den ganzen Themenkomplex.
Ne? Genau. Und das, wenn dann irgendwie noch so ein Lehrer dann irgendwas sagt, was auch auf mein Leben natürlich dann irgendeinen Einfluss hat, damit bin ich durch mit dem Thema, ne?
Also wenn man hast du dich für Rock'n'Roll entschieden.
Genau.
Rock'n'Roll statt Schule.
So.
Jetzt müssen wir mal gucken, was wir da alles sozusagen absprechen können. Vielleicht sagst du sozusagen mal, wie ging es denn dann eigentlich weiter? Also, wonach? Du sagst ja erstmal freier Fall.
Nach Sodom?
Ja, genau. Du hast dann probiert zu studieren, das hat irgendwie auch nicht so geklappt.
Ja, das war irgendwie so eine blöde Idee. Aber also nach Sodom war wirklich, habe ich erstmal echt ein Jahr lang ganz tief unten im Loch gesessen, weil dann auf einmal eben alles weg war, ne? So die ganzen Telefonnummern, die funktioniert haben, die funktionieren dann nicht mehr, ne? Keiner. Und in meinem Fall war es halt so, wenn du dein ganzes Leben dich auf eine Sache freust, dich selber konditionierst und nur von einer einzigen Sache träumst und so eine alternativloses Leben auf eine Sache hin irgendwie machst und dann schaffst du es auch, da irgendwie hinzukommen. Und dann ist das weg nach 2,5 oder 3 Jahren mit 23, also 23 war ich da und dann wusste ich gar nichts mehr. Ich wusste wirklich nichts mehr und dann ich habe eine Sache gemacht, ich habe mich bei Anthrax beworben damals, weil dann ist damals Dan Spitz ausgestiegen und das habe ich irgendwie im Metal immer gelesen, wie man sowas halt gelesen hat, ne? Und dann habe ich, aber da kannte man ja keinen, also ich habe dann einfach tatsächlich hinten auf die letzte CD geguckt, wo schickt man das dann hin, dann habe ich so ein wirklich ein Bewerbungspaket mit Kassette zu Anthrax geschickt. Das haben die natürlich niemals bekommen, aber das war so eine Idee,
weiterzumachen
oder irgendwie einen Anknüpfungspunkt zu finden. Weil was nämlich zu 100% ausgeblieben ist damals, sind Anfragen an mich. Also niemand.
Ja. Wie du vorhin meintest, wenn man aus einer Band raus war, war man raus.
Raus irgendwie. Und, aber es hat auch niemand. Und bei Sodom
hatte man dann noch so einen Makel oder so.
Quasi genau. Dann. Genau. Das war ein Stigma.
Da wird ja schon was dran sein, wenn du da raus bist.
Ja, oder auch grundsätzlich Sodom waren damals nicht die, Tom war auch nicht der Medienliebling und die Ikone. Mhm. Er war schon natürlich sehr bekannt und aber ist ja heute, ist ja wirklich der deutsche Lemmy, ne? Und er ist ja auch, über Sodom hat man damals gelacht. Mhm. Ja, das ist einfach so. Sodom sind nur drei. Sodom war da so der, war einer. War einer von den Dingen. Also über Sodom wurde gelacht und wenn man bei Sodom spielt, dann da kann man nichts können. Und wenn man dann noch bei Sodom rausfliegt, dann muss man doof und talentbefreit sein. Ne?
Verbrannte also Erde einfach.
Verbrannt, ja, irgendwie, genau. Also persona non grata auf einer Ebene und musikalisch auch tot. Ne? Deswegen, es kam nicht einmal irgendwie von irgendjemandem auch nur eine Anfrage, ob ich da vielleicht Lust hätte zu spielen. Ne? Und dann habe ich auch irgendwann, als ich wieder die Kraft gefunden hatte, angefangen, eigene Songs zu machen, meine eigene Musik. Ich habe dann einfach angefangen weiterzumachen. Also mir wirklich einen 4-Spur-Kassettenrekorder gekauft, einen Alesis SR-16 Drumcomputer, was man sich damals so eben gekauft hat, ne? Und dann einfach versucht wieder.
Wirklich bei Null
quasi. Ja, unter Null. Ja. Das war, also ich habe nicht bei Null angefangen. Das war wirklich bei minus 10 oder so.
Aber wo hast du da den Antrieb gefunden, dass du sagst, okay, ich lieg jetzt ganz, ganz unten und meine Welt ist zusammengebrochen. Ich muss mich jetzt erstmal ein Jahr lang sammeln, um erstmal überhaupt eine Richtung wiederzufinden. Traue ich mir das zu, da wieder hinzukommen, wo ich mal war? Also zu Sodom, dass ich da in diese Liga wieder vielleicht komme und wie schaffe ich das? Was war da dein Antrieb zu sagen, okay, ich starte jetzt nochmal bei minus 10 und baue mir das alles auf? War das Trotz? War das Geilheit auf die Mucke, auf das Musikbusiness an sich? Oder war das einfach, weil du gar keinen Plan B hattest?
Eine ungesunde Mischung aus allem. Mhm. Also in meinem Fall war es natürlich so, weil ich so früh bei Sodom eingestiegen bin, zu einem Zeitpunkt, als die schon wirklich, sagen wir mal, erste Bundesliga Mittelfeld damals waren, habe ich natürlich viele Dinge übersprungen. Also so diese mit einer eigenen jungen Band, die ich hatte natürlich Bands, aber da ist nie was draus geworden. Im Grunde war Sodom meine erste richtige Band, also ja, mit denen ich auch auf Tour gegangen bin und so. Also ich habe die ganze scheiße Fresserei, die habe ich damals übersprungen. Die habe ich natürlich dann danach 20 musst, Jahre
musstest du dann nachholen sozusagen.
20 Jahre und noch mehr aufgeholt und ausgekostet, ist gar kein Problem. Ich bin mir für nichts zu schade. Aber die Motivation damals war einerseits, euch zeige ich's, das lasse ich so nicht auf mir sitzen.
Das lässt du so nicht stehen.
Das lasse ich so nicht stehen. Mhm. Genau, das lasse ich so nicht stehen. Und natürlich der Wille, Musik zu machen. Also für mich, seit ich ein kleiner Junge war, gab's für mich irgendwie nichts anderes. So, ne? Ich wollte einfach nur Musik hören, Musik machen, alles machen, was mit Musik zu tun hat. Alles aufsaugen, auf Konzerte gehen, Konzerte geben. Mir macht ja alles Spaß. Mir macht ja auch heute noch alles Spaß. Also ich habe ja auch, ich bin ja jetzt auch immer noch, auch wenn wir, also ich bin ja immer noch auch unser Manager. Wir haben natürlich jetzt irgendwie schon ein Team, aber ich habe ja bis vor kurzem auch noch, also vor 2 Jahren haben wir eine Cruise gemacht. Also so als kleine Antwort auf diese ganzen, der macht eine Cruise, die macht eine Cruise, haben wir eine DCS-Cruise gemacht. Hier in Mülheim mit so einem Ausflugsboot der Ruhrperle von Essen, von Mülheim nach Duisburg und zurück, ne, mit 150 unserer härtesten Fans aus ganz Deutschland. Den habe ich selbst organisiert und so. Und dann sitze ich aber auch wirklich hier und schneide die Tickets, handnummeriere die und so. Also mir macht jeder, der ganze Prozess, alles, was damit zu tun hat, hat mir immer schon Spaß gemacht. So, und dann habe ich gedacht, das lasse ich mir doch von niemandem nehmen. Also ich wollte natürlich auch Musik machen. Und natürlich, wenn man die eben von mir angesprochene Fallhöhe, wenn man die erlebt und überlebt hat, dann will man natürlich wieder dahin, wo man war.
Klar.
Ne? Weil ich habe ja dann schon ganz früh echt mal dran lecken dürfen. Ne? Also jetzt nicht irgendwie fancy, super fancy Stuff, aber eben Japan, also in meinem ersten Sodom-Jahr Album im Dirks-Studio gemacht, mit Harris Jones, Europa-Tour, Japan-Tour, Charts, alles im ersten Jahr bei Sodom.
Ja, das ist natürlich irre.
Das ist, ja, irgendwie, ich weiß nicht, ist man natürlich auch versaut. Jetzt nicht charakterlich, aber da willst du nicht wieder hergeben. Auch wenn es nicht immer so vielleicht weitergeht, aber so, wenn dir die ganze Grundlage genommen wird, ne, da willst du wieder hin. Und dann habe ich einfach angefangen, Songs zu schreiben, Bands zu suchen und da ging es ja auch irgendwann weiter. Ich habe nach dem großen ersten Erfolg habe ich mit Do It Yourself DIY angefangen. Deswegen, aber zu einem Zeitpunkt, wo das gar keiner gemacht hat. Also zumindest so meine Altersgenossen und meine Weggefährten, die waren ja alle immer noch so mit Plattenfirma unterwegs. Und so habe ich zwischendurch natürlich dann auch viel gehabt. Aber ich war immer Herr der Geschicke und habe dann wirklich von Flyer entwerfen, drucken, verteilen, Poster kleben nach Sodom und alles dann irgendwie gemacht. Deswegen hat mich dann auch, als das Business so ein bisschen gecrashed ist und die Bands eben nicht mehr nur von der Plattenfirma
in den Arsch... Hat sich für dich nicht so viel geändert.
Überhaupt nicht. Ich dachte nur so, endlich kann ich arbeiten. Weißt du, endlich kann man solche Sachen jetzt einfach machen. Dann kamen aber auch natürlich die Plattenverträge mit den Tracy Lords, dann waren wir bei Roadrunner, dann waren wir bei AFM, alles super, aber ich hatte natürlich auch einen echt ungesunden Antrieb, weil ich habe da nicht befreit Musik gemacht. Also meine Musik war natürlich immer frei.
Da war schon Druck dahinter.
Den habe ich mir aber selber gemacht. Ja. Also sehr rigoros auf mir gegenüber, meinem Umfeld gegenüber, weil schon die Musik gemacht habe, die ich machen wollte, aber immer mit diesem nicht Biss auch, aber mit dieser Verbissenheit. Und das ist ein Riesenunterschied, Biss und Verbissenheit. Ne, das war, weil ich das wieder haben wollte und nicht nochmal verlieren wollte. Und ich will nichts lieber als auf Tour gehen. Ich möchte nichts anderes machen in meinem Leben als eine Musik aufnehmen oder kreative Dinge erschaffen und dann auf Tour gehen. Mehr will ich nicht. Das reicht mir.
Darf ich da ganz
kurz
einhaken? Als du angefangen hast, deine eigenen Songs zu machen, ne, und zu sagen, okay, pass auf, ich mach das jetzt, ich zeig euch, dass ich mir nicht nehme, hast du da versucht, in die Sodom-Schiene zu gehen und zu sagen, okay, ich mach was, damit ich vielleicht den Sodom-Fans auch wieder gefalle, dass ich da was mitnehmen kann? Oder hast du gesagt, ach, komm, ich mach jetzt mein Ding, ich bin mein Chef, ich mach meine Mucke, die vielleicht komplett anders ist als das, was ich vorher bei der anderen Band, wo ich gegangen bin, gemacht habe. Also hast du da mit anderen Worten schon Punkrock wieder im Kopf gehabt?
Also ich habe mich nach Sodom nicht einen Tag mit dem Gedanken irgendwie rumgetragen, Thrash Metal noch weiterzumachen oder die Sodom-Fans zu behalten. Also nachdem ich bei Sodom rausgeflogen ist, hat der Chris Witchhunter, der ehemalige Drummer, mich angeschrieben, den hatten wir kurz, von dem hatten wir uns ein Jahr oder zwei Jahre vorher getrennt. Andy, lass uns doch was zusammen machen. Und dann ich so, boah, nee, das ist so, das kann ich nicht, ne? Das wäre nicht ehrlich.
Ja.
Und ich habe dann sofort gesagt, ich singe jetzt selber und ich bin kein Gröler und kein Schauter. Ich habe halt irgendwie so eine Pop-Qualität irgendwie in der Stimme. Mhm. Ne? Das, gitarrenmäßig und songsmäßig hat sich das für mich gar nicht so groß unterschieden. Die Sodom hat auch viel Punk und viel Rock'n'Roll. Also
ist mehr der Sound, der das dann.
Ja, ist am mehr der Ende, Sound und dann doch die Stimme und die Geschwindigkeit und die Brutalität und so. Mhm. Das ist schon natürlich ein bisschen anders. Es kommt ja immer, es ist eine andere Darreichung.
Es ist weniger, was man spielt, mehr wie man es spielt.
Genau.
Eigentlich.
Aber ich habe mich, und da wäre der Tom auch der Erste, der sagt, ich habe mich nicht einen Tag in meinem Leben auf die Sodom-Schleppe gesetzt, wie andere Ex-Sodom-Mitglieder bis zum heutigen Tag
machen. Ich wollte gerade sagen, bis heute, ja.
Bis heute. Und der Tom, weiß ich, dass ich da eine Sonderstellung habe. Aber ich wollte es nicht, aber ich habe dann gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich habe einfach dann, es ging dann schnell in die Punk-Richtung oder punkige Rock'n'Roll-Richtung so ein bisschen. Ironischerweise wird mir das bis zum heutigen Tag von den Sodom-Fans und den Die-Hards, die wirklich 1993 stehen geblieben sind, vorgeworfen. Also da kam immer, das kam noch dazu. Also ich bin erstens bei Sodom rausgeflogen und musste dann noch, das wird gerne vergessen, ich habe den Thrash-Metal nicht den Rücken gekehrt, der Thrash-Metal hat mich entsorgt. Ja.
Mhm.
Und dann musste ich aber noch die nächsten 25 Jahre bis heute manchmal noch nicht mehr so, ist nicht mehr so viel.
Musst du noch drunter leiden.
Ne, gegen diesen Hate kämpfen, jetzt nicht aktiv ankämpfen, aber mich dem ausgesetzt sehen, ja. Wo Leute, ja, du bist Tunte, angemalt, schwul, das sind doch die nettesten Sachen, ne?
Und war wirklich so hart?
Thrash Metal Verräter ist ein Name, den ich nicht selten gehört habe.
Ach Gott.
Und das tut eigentlich schon auch weh, weil da frage ich mich, was habe ich jetzt eigentlich genau nochmal falsch gemacht, ne? Weil ich habe einfach
immer nur
das gemacht, was ich machen wollte. Und ein Thrash Metal Verräter.
Ja, wahrscheinlich hast du halt das Stigma gehabt, so, ne? Du bist halt der Gitarrist dieser Band, dieser Stilrichtung.
Ist ja auch klar, die Band ist so groß. Der Name sagt in der Metal-Szene jedem was. Und wenn man dann an die
vor allem auch zu der Zeit, ne?
Wenn man an die Brinks sagt, dann kommt dahinter halt Ex-Sodom.
Ja.
Also wenn du so, es gibt ja viele so Solo-Künstler, die irgendwie so auf Tour gehen, dann steht da irgendwie Ex-Iron Maiden und diese ganzen Ex-Sänger und so. Und wenn man über dich spricht, sozusagen, ist das ja eigentlich schon fast absurd, das ist bis heute. Also es ist jetzt interessant für deine Biografie, aber wenn man unabhängig davon über dich spricht, ist es natürlich völlig absurd, weil alles, was du seitdem gemacht hast, ja damit eigentlich nichts mehr zu tun hat.
Ich habe auch jede Band länger gemacht als Sodom. Also wirklich rein objektiv gesehen ist es eigentlich eine Fußnote. Ne, aber natürlich.
Genau, wenn man den Zeitstrahl aufmalen würde, ist Sodom nicht so wichtig, aber durch die Position.
Durch die Wahrnehmung, durch die Verkäufe, ist auch alles in Ordnung. Ist auch alles wirklich absolut in Ordnung. Da hadere ich auch überhaupt nicht mit. Ich habe bloß dann so der erste oder einer der allerersten Auftritte von den Tracy Lords damals nach Sodom, ich weiß nicht mehr, 97 oder so oder 98. Da haben wir in Koblenz gespielt, ich nie vergessen, da stand dann Ex-Sodom wirklich größer als der Bandname.
Oh nein.
Und wir spielen dann da unseren Punkrock und so und dann waren da auch so ein paar Sodom-Fans und so und dann hast du richtig gemerkt, die waren natürlich total enttäuscht.
Angepisst. Ja,
die angepisst, dachten, die kriegen jetzt Sodom 2.
Wir spielen da und dann sehe ich richtig, wie die Shirts und die Rücken auf näher immer kleiner werden Richtung Ausgang so, ne, und dann dahinter wirklich nochmal das Barpersonal da, ne, aber das war mir egal. Ich da irgendwie immer, ich muss das jetzt durchhalten. Es war dann so weit, dass ich Sodom bestimmt 10 Jahre lang aus meiner Bio rausgelassen habe.
Mhm.
Also, ne, wenn man so eine Band-Bio schreibt oder so, ne, dann habe ich das rausgelassen. Als wir dann 2004 haben wir mit den Thrash Lords den Deal bei Roadrunner gekriegt, da waren wir die erste deutsche Band bei Roadrunner, die erste deutsche Signing bei Roadrunner seit 10 Jahren oder so. Mhm. Ne? Und irgendwann, Monate nach der Veröffentlichung, kommt unser Product Manager, Dirk Diebels, den kennst du ja wahrscheinlich, ne? Der kam dann irgendwann zu mir und sagt immer, Andy, du warst mal bei Sodom? Ich so, ja.
Super.
Ich so, wieso sagst du uns das denn nicht? Ne? Ich sag, weil es nichts bringt. Es bringt einfach nichts. Da wächst du am Markt und in der Öffentlichkeit noch mehr falsche Erwartungen, die wir nicht erfüllen, und das geht dann noch weiter nach hinten los, ne? Also ich habe es einfach weggelassen. Das hat sich bei mir erst geändert, als wir 2007 in Wacken diese Jubiläumsshow gespielt haben, nochmal mit allen ehemaligen.
Da war dieses große.
Das große Ding, ne, zur Primetime. Genau. Und da habe ich zum ersten Mal, ich habe das auch komplett ausgeblendet. Ich war in meiner Wahrnehmung der ungeliebte, vergessene Sodom-Gitarrist. Mhm. Weil mir nichts anderes an mich herangetragen wurde. Mhm. Aber dann in Wacken, da haben wir dann gespielt und am nächsten Tag eine Autogrammstunde gegeben mit allem Mann. Und sowas habe ich noch nie erlebt. Also da kam dann wirklich, die musste irgendwann abgebrochen werden, weil obwohl die Schlange, das wurde nicht weniger, wo dann wirklich Leute aus der ganzen Welt mir mal gesagt haben, also mir vor Augen geführt haben, dass das Gegenteil der Fall ist, wie wichtig Tapping the Vein für die war. Und da habe ich, da habe ich meinen Frieden damit gemacht. Da kamen dann die Gitarristen von Possessed damals, aus der damaligen Besetzung, die standen da, als wir von der Bühne kamen, wollten mich treffen. Und ich so, was ist denn hier los? Ne? Weil das war für mich so weit weg aus meiner Gedankenwelt. Und da habe ich dann absolut meinen Frieden endgültig damit gemacht, als ich dann gemerkt habe, dass ich nicht ungeliebt bin.
Ja klar, dass du das eben erst so wahrgenommen, dann natürlich auch für dich selbst so, oder beziehungsweise ist ja oft so, die Hater sozusagen sind dann eben laut.
Ja.
Und die Leute, denen das...
Heute mehr noch, ne? Ja.
Aber witzig, das hatte ich ja bei Payo auch, als ich bei Payo Genesis wieder angefangen habe, oder als wir wieder angefangen haben, Musik zu machen, die ersten Konzerte, also die ersten zwei Jahre, hatte ich nach jedem Konzert Leute beim Merchstand, die gesagt haben, ist zwar alles cool, was ihr macht, aber früher war es geiler.
Ja.
Und
warum spielt ihr nicht Narkotik?
Oder so eine Sachen wie, ja, früher wart ihr viel mehr Metal. Ja. Oder,
ja, das frisst ja auch an einem.
Ja, oder? Aber ich kann ja gar nichts dafür, ich war ja gar nicht dabei, so, ne? Und auch Sachen so wie, ja, eure Platte von 1991, das war die beste, die ihr je gemacht habt. Also da war ich 6.
Und die so, du so, nee, deren Platte.
Ja, ja, und da habe ich halt auch, ja, vielleicht nicht, nein, auf keinen Fall so diesen Hass abbekommen, den du jetzt erfahren musstest. Aber ich habe schon immer gedacht, also was wollt ihr denn jetzt von
mir? Also man muss ja, also man kann Fans natürlich ihr Fan-Dasein nicht übernehmen. Ich bin ja selber auch Fan und für mich ist natürlich auch zum Beispiel die KISS-Urbesetzung das Maß aller Dinge.
Ja.
Und da wird einfach in 100 Jahren werde ich dann kein Freund oder werde niemals das auf eine Stufe stellen, was in jüngerer Vergangenheit passiert ist. So, und wenn da in einem Fall, also so gerade so 91 oder so Anfang der 90er, ne, wo dann hast du wahrscheinlich auch Fans kennengelernt, die damals mit Payo reingekommen sind,
genau,
als Einstiegsdroge, und für die damals so eine Band wie Pyro Genesis oder Sodom oder so, für die damals, weiß ich nicht, so ein erste Kippe, erstes Bier, erstes Mofa, erster Zungenkuss zu dem Soundtrack von Pyro Genesis, also oder
prägende Band, und da ganz kann keine Band jemals mehr.
Genau, und da kannst du, wenn dann noch so was, vielleicht das erste Konzert dann noch und so, und wo in einer Zeit, wo man noch nicht in einem kompletten Overkill gelebt hat, wo das noch echt alles ist, da muss man natürlich auch verstehen, dass da eine besondere Emotionalität.
Total. Aber das musste ich erstmal lernen.
Ja,
also ich habe das erste auf mich bezogen, dachte so, okay, warum kann ich denen jetzt nicht das geben, was jetzt die 91er-Platte zum Beispiel hat? Oder das, was danach kam. Das musste ich ja erstmal lernen, weil ich wurde ja, wie du, bin ich da auch in diesen Topf reingeworfen worden und habe mit Payo natürlich auch wieder eine Stufe gehabt, die ich vorher noch nicht hatte. Und das musste ich erstmal lernen. Witzigerweise haben wir dann, so 2-3 Jahre später, haben wir diese erste Platte, diese besagte, diese 91-Platte, haben wir ja zum Jubiläum von vorne bis hinten durchgespielt. Das heißt, ich musste mich mit der Materie auseinandersetzen. Ich habe stundenlang zu Hause oder im Proberaum gesessen und habe diese Platte durchgeknüppelt.
Ja.
Und da habe ich dann meinen Frieden wieder mit den Leuten wieder gefunden, weil dann hat es für mich auch alles Sinn ergeben.
Aber dann konnten die auch nach dem Konzert sagen, ja, jetzt ist wieder geil.
Ich finde aber, also du musst das lernen, dass die Emotionalität der Fans. Ich finde aber auch, so ein Fan darf aber auch gerne mal lernen, dass Benehmen nicht unbedingt Glückssache ist und dass eine gewisse Umgangsform auch zu Leuten, denen man vor 20 Jahren vielleicht mal 31 Mark in Rachen geschmissen hat, nicht, dass man sich damit nicht automatisch das Recht erkauft hat, in jeder gewünschten Qualität und Quantität seine
Emotionen
freien Lauf zu lassen. Weißt du, das ist, also was man sich da teilweise, muss ich echt sagen, bieten lassen muss. Ich würde mich fremden Menschen, man ist ja trotzdem ein fremder Mensch, ne? Auch wenn man, wenn die einen vielleicht irgendwie kennen oder so, man ist trotzdem ein fremder Mensch. Und was ich da an Respektlosigkeit schon erleben musste, das finde ich nicht in Ordnung.
Aber wahrscheinlich die Liebe und die Anerkennung überwiegt ja.
Ja, stimmt. Muss ich echt sagen, also dem gegenüber, ich kann ja nur jetzt von mir sprechen, ich kriege sehr viel Liebe. Auch für das, was ich tue. Seit Sodom auch, also Sodom-Fans kriegen natürlich nicht immer mit, dass die Sachen, die ich danach gemacht habe, jetzt nicht so mega erfolgreich waren wie Sodom, aber auch nicht komplett erfolglos. Ich habe immer getourt, Platten gemacht und so. Aber was ich mache, den Leuten, denen es was bedeutet, bedeutet es richtig viel. Und dann ist meine Welt in Ordnung. Also ich habe auch schon lange verstanden, dass ich offensichtlich sehr oder akzeptiere, dass ich offensichtlich polarisiere, extrem dem, was ich tue. Aber das ist auch in Ordnung. Hauptsache, man ist ihnen nicht egal.
Wollte ich gerade sagen, was anderes wäre wahrscheinlich schlimmer, ne, wenn du denen scheißegal bist und dann so dahin plätscherst. Ne?
Ja, nur manchmal, weil du eben schon sagtest, die Hater sind natürlich am lautesten. Die alles geil finden, die melden sich ja oft gar nicht.
Die sitzen zu Hause und hören die Musik.
Die finden es einfach geil. Aber auch jetzt bei dem Film und so, da war jetzt so eine Amazon-Kritik. Na, natürlich lese ich das, ne? Aber da hast du richtig gemerkt, der wollte mir persönlich einen reindrücken. Wo du gemerkt, der kann den Film nicht gesehen haben. Das geht gar nicht. Dann kann man das nicht schreiben, ne? Und heute ist sie weg. Habe ich eben heute noch meiner Freundin geschrieben, hör mal, diese Amazon-Vernichtungskritik, die ist weg. Hat wohl einer echt irgendwie gemerkt, dass das so ein bisschen, auch natürlich anonym.
Ja.
Klar, ne?
Kein verifizierter Kauf.
Aber meinst du, hat er es selber entfernt, weil er den Film gesehen hat? Hat er vielleicht gedacht, da bin ich vielleicht über das Ziel hinausgeschossen? Oder hat vielleicht Amazon das gelöscht, weil die gesagt haben, boah, das ist jetzt aber ein bisschen Käse, was der da geschrieben hat?
Nee, das glaube ich nicht.
Ist also ja auch egal.
Ist auch egal. Hätte auch drin bleiben können, also
aber die gibt es. Also es gibt halt auch die Leute, die wollen das kritisieren oder kaputt machen.
Ich wollte das gerade sagen. Also
ohne einen tieferen Grund eigentlich.
Diese Hater sind halt in sozialen Netzwerken halt am lautesten. Sei es YouTube, sei es Facebook, Instagram, Amazon, was auch immer. Du hast halt immer Leute, die YouTube, das scheiße.
YouTube, also mein Lieblingskommentar auf YouTube ist unter einem Musikvideo von uns. Ich glaube, this is gay as shit. Und dann ein Jahr später, I came back one year later, it's still really gay. Also den finde ich super. Ich wünschte, der würde nochmal wiederkommen und das vielleicht nochmal überprüfen. Weil das ist schon so ein lustiges Level dann, also auf beleidigender Ebene. Also aber YouTube-Kommentarspalten sind tatsächlich die Hölle. Also,
ja. Aber da fragt man sich wirklich, wie leer kann so ein Alltag bei manchen Individuen tatsächlich sein, dass man sich die Mühe macht.
Und sich daran irgendwie hochziehen will.
Sich daran aufgehalten oder die Zeit, das machen, so eine Formulierung und so. Also in der Zeit könnte man ja auch was anderes machen, ne?
Ja.
Keine Ahnung. Aber es scheint offensichtlich
ihn so zu beschäftigen, dass er dir das mitteilen möchte.
Ja, genau. Ja. Ich meine, ich habe natürlich mittlerweile ein relativ dickes Fell. Ich meine,
musst du ja auch haben.
Keiner, aber ihr kennt das doch bestimmt auch. Ihr spielt eine Show, alle drehen durch, der geilste Abend und dann kommt einer nach der Show, Sound war aber nicht so geil.
Ja.
Und das ist das, womit du dann...
Das bleibt hängen.
Damit gehst du dann ins Bett, ne? Weißt du, das macht dir dann alles irgendwie madig und das ist auch... Also ich bin jetzt keiner, der so lobgeil ist. Also ich empfinde so Lob immer, also eher so als eher unangenehm. Aber nichtsdestotrotz freut man sich natürlich, aber 100-mal Lob, einmal Hass und ob du willst oder nicht.
Der hat dich.
Der hat einen vielleicht kurz, aber darüber denkst du dann irgendwie doch nochmal nach und weil das tut halt einfach irgendwie weh. Denkst du dir, was hab, weißt du, so einfach so, wenn das dann noch so auf so einem niedrigen Niveau stattfindet. Und dann denkst du, was hat man denen jetzt eigentlich getan? Ne? Ich habe natürlich jetzt, das wollte ich nämlich eigentlich sagen, ich habe nämlich schon eigentlich ein relativ dickes Fell. Mir ist halt mittlerweile egal. Obwohl natürlich, man liest es halt nicht gerne, ist nicht schön, negative Sachen zu lesen, aber die Leute, mit denen ich den Film zum Beispiel gemacht habe, ne, die Popo, Jan, Christian, Alex, die sind jetzt, die haben ja alle schon irgendwie Sachen gemacht oder so, aber jetzt zum ersten Mal mit so einem Werk der öffentlichen Kritik ausgesetzt, weißt du? Okay. Und die erleben das jetzt gerade zum Beispiel alle zum ersten Mal.
Und dann auch noch sowas, was, wie du sagst, eben auch irgendwie dann polarisiert.
Ja, ich habe also den, genau, ich habe den Film ja nicht alleine gemacht, ne? Ja. Und so eine Negativkritik, die zieht sich natürlich dann jeder von uns rein. Mhm. Und dann sage ich, dann muss das, die erleben das jetzt zum ersten Mal. Und da merke ich dann, wie sowas sitzen kann. Mhm. Ne? Und das ist einfach nicht schön, weil und das sage ich auch immer wieder, wenn ich so im Rock Hard so Vernichtungskritiken lese oder so, denke ich, das ist doch schlimme 90er, das ist doch Stil, der war mal ganz kurz lustig, ne, so der Bandschlechter und so. Dann denke ich, niemand, ausnahmslos niemand macht absichtlich eine Scheißplatte.
Ja.
So, und ich bin so, ich würde am liebsten gar nicht wollen, dass unsere Alben, dass die irgendwie rezensiert werden. Ich möchte das eigentlich nicht. Natürlich muss man das machen. Mhm. Teilweise, ich empfinde das immer so, wie in der Schule. So, du machst was, du machst eine Hausaufgabe, kommst dann an, in der Schule, freust dich, hast eine geile Sache gemacht und so. Und dann kommt der Lehrer und ein Rotstift und weißt du, und ich führe da innerlich immer schon seit vielen Jahren so einen Kampf, weil ich manchmal würde ich gerne einfach mal die Qualifikationen der Leute abfragen.
Die sind nicht so besonders.
Aber das kann halt jeder machen. Ne? Ja. Jeder kann jetzt halt irgendwie eine Website machen oder so. Ich meine jetzt gar nicht das Rockhard. Per se war jetzt ein Beispiel, die sind ja eigentlich integer.
Aber klar, du machst einen Blog und tatsächlich kannst du dich auch, wenn du einen Blog machst, du machst das gut, kannst du dich ja auch weiterarbeiten. Also ja. Auch in den größeren Musikzeitschriften, da sind ja lange nicht nur Journalisten.
Nein.
Sag ich mal. Eben. Das ist ja gerade auch eben. heutzutage auch so eine Mischung. Und da sitzen auch Leute, die haben eigentlich Keine Ahnung. Die da hingekommen, weil die mal so ein bisschen angefangen haben, darüber zu schreiben. Und
frustrierte Musiker vielleicht.
Das gibt's auch noch, genau. Und ich finde, es ist schwierig, so eine Balance. Also ich meine, Musikpresse, das ist jetzt nochmal drei extra Folgen.
Ja.
Aber es ist schwierig, so eine Balance zu finden zwischen Promoblatt, irgendwie, wo quasi deine Pressemitteilung abgedruckt wird.
Ja.
Oder wo einfach immer alles.
Gegen Gebühr?
Alles immer, genau. Du buchst dann eine Anzeige und dann ist einfach alles spitze in dem Heft. Überhaupt keine Kritik in dem Sinne.
Schön, wie wir auch, aber alle drei wissen.
Wir wissen genau, welche Hefte es sind und wie man sie kriegt. Und genau dem, was du meinst. Also das so eine Balance, so eine richtig gesunde Balance, das wäre wirklich mal schön. Und das ist nicht so häufig zu finden.
Ich meine, da bin ich eigentlich ganz froh, dass heutzutage alles so ist, wie es ist, dass da die Machtverhältnisse ein bisschen neu verteilt wurden, dass man nicht mehr drauf angewiesen ist.
Ja, das habe ich auch jetzt den Eindruck, das lässt stark nach.
Ja, also. Früher, wenn Metlammer Rockhard deine Platte verrissen hat, wusstest du, also Arschbombe war ja noch geil.
Ja.
Ne, das haben die Leute dann aus Neugier gekauft, aber das waren so die Gatekeeper, da war einfach so eine Schwelle, wenn du da nicht drüber kamst, dann warst du raus. Ne, da war die CD echt für deinen eigenen Schrank gemacht.
Heute habe ich auch den Eindruck, also auf die reellen Verkaufszahlen hat das keinen Einfluss. Es ist
nicht mehr.
Nee. Für die Promo ist es auch gut, da vielleicht so ein paar Zitate zu haben.
Ja.
Und deine Fans freuen sich, wenn sie dich in der Zeitschrift entdecken. Aber ich glaube, auf die Verkaufszahlen hat es in dem Sinne keinen Einfluss
mehr. Vor allem welche Verkäufer, ne?
Von den 10 Platten verkaufst du sonst halt 9.
Genau. Also ich, so, CDs ist doch ein Konzertsouvenir.
Ja.
Ja. Nice to have.
Ja, nice to have und dann gerne auch ein bisschen.
Ja, du musst auch irgendwie eine haben, also musst ja ein Album haben.
Ja.
So. Aber es geht nicht mehr darum, die zu verkaufen und davon dann ein Haus zu kaufen. Also vielleicht ein Hundehaus in 5 Jahren.
Ein Barbie-Haus.
Wenn es ein ganz gutes Hundehaus sein soll, dann braucht man ein paar Jahre und dann geht das vielleicht.
Genau.
Aber, ja.
Also ich war gestern ich musste aus Gründen in den Mediamarkt hier in Mülheim, ne?
Mhm. Er hätte natürlich auch zum Saturn gehen können oder zu Expert.
Es gibt auch andere Marken.
Medimax gibt's ja noch. Gibt's Schauland noch? Ne?
Nee, ich glaube, das ist tot.
Es war aber
ein kleiner Geist.
Sehr
ne?
cooles Logo.
Den Geist, ne?
Ja.
Hatten wir hier auch kurz.
Hatte ich auch als Sticker bei uns, glaube ich, beim Probenraum auf der Tür.
Das war aber ein Hamburger oder norddeutsches.
Cookie. Ja, das war irgendwie norddeutsch, ja.
Aber da dachte ich schon so, dieser Elektromarkt, der hat tatsächlich, also die CD-Abteilung, entweder habe ich sie nicht gesehen oder die ist sehr klein.
Ja. Ich glaube, die wurden klein geschrumpft.
Aber es gab tatsächlich eine Vinyl-Ecke.
Ah ja, ja, das kommt ja.
War ich sehr erstaunt. Aber Blu-ray und so, das war schon recht groß. Aber nichts mehr zu vergleichen, was da mal war. Ne? Und deswegen, also jetzt sich zu freuen, dass die eigene CD im Mediamarkt Saturn, wo er immer steht, das ist so ein alter Traum. Ne? Ich habe mich aber gefreut, als ich den Film entdeckt habe.
Siehst du?
Habe ich mich gefreut.
Ich habe auch als unsere beiden Alben tatsächlich beides in den Mediamarkt geschafft haben und ich glaube, die eine auch in den Saturn in die Auslage, war ich auch klar. Super, aber am Ende, die Leute werden ja nicht Fan von uns und kaufen unsere Sachen, weil sie uns beim Mediamarkt sehen. Nein,
also ich bin ja, sowas von...
Ja, das, was sie haben wollen.
Pro Streaming, ich finde das alles mega. Also ich bin ein großer Spotify...
Ja, die Reichweite ist ja auf einmal riesig, wenn man die Leute ranholt. Also ja.
Ich kriege auch immer Pimpernellen, wenn ich dann irgendwie bei Facebook so Rants lese von Bands und Weggefährten, die sich drüber aufregen. Streaming, man verdient ja gar nichts mehr und dann habe ich immer so zwei Dinge, möchte ich dann immer zurückrufen. Hättest du mal die Verträge besser gelesen, die du vor ein paar Jahren unterschrieben hast, wo zukünftige digitale Auswertungsformen mit drin standen, ne? Wo man einfach, aber ich kenne sie ja alle, die blättern dann einfach letzte Seite, wo der Vorschuss steht. Hm. Ah ja, alles klar,
passt,
unterschreibe ich. Aber dieselben laden dann posten dann aber auch ihr neues Lyric-Video bei YouTube, ne? Was nichts anderes ist.
Ja.
Ne, also ich finde das alles super und sollen sie doch alle die Musik streamen oder was auch immer. Also ungehörte Musik nützt niemandem.
Hauptsache, die Leute hören sie.
Genau.
Das ist das Wichtige. Weil uns die Zeit so langsam ausgeht, nochmal einmal.
Ja. Wir werden doch gerade warm.
Ja,
habt ihr immer einen Deckel?
Ja, wir versuchen so um eine Stunde zu halten.
Das machen wir einfach zwei Folgen.
Wir machen aber zwei Stunden. Ne? Ja, oder wir machen einfach, wir überziehen auch im Zweifel.
Ja.
Aber ich würde sagen, eigentlich können wir immer so auf den Ist-Zustand.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Oder ich sag mal so ab Double Crush Syndrome.
Ja.
So darauf mal abzielen. Was ist denn da los, meine Lieben?
Ja, was denn da los?
Was ist denn da passiert?
Also, was war da denn los? Schießen Sie los.
Meinst du, weil uns wieder ein Drummer um die Ohren geflogen ist? Oder
Nee, ich meine einfach, ich habe der Double Crush Syndrome mitbekommen damals irgendwie auf Facebook. Der Andi hat eine neue Band.
Ja.
Und ich hatte auch tatsächlich so das Gefühl, das ist so, da hat der Brings mal so eine, das ist so ein zweiter Frühling. Also ich habe wirklich den ab Anfang,
ja.
Ab den ersten Postings das Gefühl gehabt, dass das frischer Wind ist. Ja. Und dass das irgendwie so, ich habe vielleicht auch von den Bands davor zu wenig mitbekommen, aber dass das wichtig ist.
Du bist ja auch sehr jung.
Ich bin die ersten 3 bis 4 Bands habe ich ja gar nicht erlebt. Dann bin ich geboren worden und es gab Double Crush.
Warum hast du das so wahrgenommen? Was hat der Andi da anders gemacht als
sonst? Ich hatte das Gefühl, das ist sehr, wie ich vorhin schon gesagt habe, sehr real.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, der Andi, der macht auch schon so lange Musik und hat auch verschiedene Sachen gemacht. Und ich glaube, das, wenn der das musikalisch jetzt so macht, so wie das wirkt, das ist genau das, was der machen will.
Ja.
Und da habe ich scheinbar recht. Und deswegen kommen wir jetzt zu der Geschichte, wie das passiert ist. Warum es diese Band gibt.
Spuren zurück zum Ende 2012, wo ich noch meine Andy Brink Solo-Band hatte. Die war ja so siebenköpfig, ne, mit Keyboards und.
Und wurde oft mit Brinks verwechselt, wie von mir.
So.
Das war beim Booking oft ein Problem. Viele Karnevals-Auftritte oder was es dann ist.
Genau.
Hier, die Höhner wollen schon wieder, dass wir die supporten.
Wie kommt das? Aber die Band war irgendwie schwierig unter einen Hut zu kriegen. Also selbst da einen Probetermin zusammen zu bekommen, war schwierig. Ne? Alle Profis, 7 Leute. Ich war sehr frustriert. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ziehe ich noch meinen Stecker. Bin ich quasi aus mir selber ausgestiegen, aus meiner eigenen...
Es wäre gut, wenn die anderen unter deinem Namen weitergemacht
hätten. Auch geil, ne?
Oder unter so einem, so wie... Ich habe ja erst vor 2 Jahren erst rausgefunden, wie diese ganze Udo Dirkschneider,
ja.
Dirkschneider
ja.
Und UDO, wie das funktioniert.
Was das soll.
Genau, ja, weil ich völlig verwirrt war. Moment mal, also, Udo Dirkschneider, der war bei Accept.
Ja.
Dann ist der ausgestiegen und hat UDO gegründet.
Ja.
Und jetzt spielt er Accept-Songs. Warum muss
als Dirkschneider.
Ja, warum muss die Band denn jetzt Dirkschneider? Also ich war wirklich völlig verwirrt, weil ich das alles gar nicht verfolgt hatte.
Aus geschäftlichen Gründen einfach.
Und dann habe ich, kurzzeitig habe ich nämlich gedacht, kann es sein, dass Udo Dirkschneider bei UDO ausgestiegen ist, eine neue Band gegründet hat, die Dirkschneider heißt und UDO jetzt jemand anders macht. Das war kurz meine Hoffnung. Und das wäre so ähnlich. Also das wäre natürlich super, wenn die Andy Brinks Band sich einen neuen Sänger sucht.
Ja. Aber der muss dann auch Andy heißen.
Dann weitermachen.
Ja, genau.
Ja, natürlich. Zumindest Andy B. Danach kann was anderes
stehen. Borg.
Andy Borg.
Andy Borg.
Andy Borg kann den Job machen.
Bitte.
Dann kürzt man ihn immer ab auf den Infozetteln. Genau. Und verschweigt das Ganze so ein bisschen. Das hätte ich gut gefunden.
Marketing-Genie.
Aber zurück zu mir.
zu dem anderen Andy B.
Und dann dachte ich, okay, jetzt ziehe ich noch einmal den Stecker und jetzt mache ich noch einmal Reset. Ne? Da war ich 41. Dachte ich, okay, einmal noch fange ich bei Null an. So mehr oder weniger. Man fängt ja vielleicht nicht immer ganz bei Null an, aber irgendwie doch. Neues Projekt ist ja dann irgendwie doch wieder Kaltstart, ne? Und dann wusste ich aber noch nicht so genau wie. Dann habe ich im Paunchy Cats aufgelegt. Das ist so ein Rockclub in Lichtenfels. Und da habe ich, das ist eine ganz kleine Bühne, und da habe ich eine Band, wie hießen die? Lost Angels. Das war die Band von Ryan Roxy, von der Alice Cooper Band, Eric Bittingham von Cinderella, Eric Dover von Alice Cooper und ich glaube der LA Guns Drummer. Also hochdekorierte Leute einstmals, ne, und die standen auf dieser Winzbühne und da dachte ich, ey, das will ich auch. Ich will auch einfach spielen. Nicht mit dem großen Showorchester, die nirgends hinpassen. Und dann hatte ich wirklich eine Erleuchtung. Während die Band gespielt hat, habe ich mir von der Kellnerin diese Kellnerblock geben lassen und habe angefangen nur noch zu schreiben. Songtitel, Die for Rock'n'Roll, alles schon da, ne, so die Songtitel, alles. Noch einen anderen Bandnamen, Double Cross Syndrome kam ein bisschen später, noch einen anderen Bandnamen, aber ich hatte alles auf einmal, wusste ich's. Ne? Und dann habe ich irgendwie meinen damaligen Drummer und die Bassistin, habe ich SMS geschickt. Ich sag, wenn ich sag, los, lauft ihr mit? Und beide so, ey, wir haben die Laufschuhe schon an. Und dann habe ich den Stecker gezogen und habe dann gesagt, okay, jetzt noch einmal, ne? Rock'n'Roll, ein Trio. Und einfach nur spielen. Und ich habe dann auch, man kann, wenn man möchte, kann man den Werdegang von DCS wirklich auf Facebook bis zur Geburtsstunde zurückverfolgen. Also auch wieder so ein bisschen gewachsen ist, weil ich habe ja dann, eine Sache wollte ich dann nicht. Ich wollte auch kein Business mehr. Habe ich ja davor auch schon nicht mehr gemacht. Keinen Plattenvertrag, kein Verlag, keine Promo, nichts, kein Management, gar nichts. Wollte nur Musik machen. Und live spielen. Und dann haben wir ich bin ein großer Freund von antizyklischem Verhalten. Und alle versuchen natürlich immer sofort einen Plattenvertrag und sofort alles ganz groß und sofort
erstmal alles eintüten, vorbereiten,
genau, geplant. Genau,
das
Projekt. Genau. Alle sind ja immer verliebter in die Pressemeldung als in die Arbeit, die eigentlich zu machen gibt. Und das habe ich irgendwie nicht gemacht. Ich wollte einfach die Band von wirklich aus dem Nichts hochziehen, kein Name-Dropping, keine Struktur, nix, nur spielen. Und dann konnte ich natürlich über ein paar Kontakte, konnten wir dann haben wir so eine Eigenpressung-CD gemacht, dann konnten wir mit JBO auf Tour gehen, dann konnten wir mit Hardcore Superstar auf Tour gehen. Alles, was irgendwie reinkam, haben wir reingesteckt, haben wirklich privat auf Luftmatratzen gepennt, an guten Tagen in einem im Hostel im Sechsbettzimmer und haben jeden Tag geliebt. Also heute, der Markus, der Drummer von damals, der spielt jetzt die Sommershows mit uns wieder. Und wir sind heute, sagen wir schon, auch wenn er damals natürlich manchmal wehgetan hat, weißt du, irgendwo auf dem Boden zu pennen. Das sind so die goldenen Zeiten später, wo du dran denkst, ne? Und dann wollte ich das einfach so komplett underground-mäßig machen. Erstmal für Rückenwind sorgen, die Band geil werden lassen und nicht sofort, hier ist das nächste Projekt und wir sind die geilsten. Wir wollten die geilsten. Heutzutage will ja keiner mehr was werden. Alle wollen ja sofort sein.
Was sein, ja.
Ja, und das ist halt ein Problem.
Erste Show auf dem Wacken.
Ja, und, genau. Genau, und dann meinen die, da kommt die Plattenfirma und die macht dann die ganze Arbeit.
Und jedes Jahr Wacken spielen.
Ja.
Ja, aber es klappt erst recht heutzutage nicht mehr so.
Nein.
Also. Wir kennen da so eine
Band. Ja, wir kennen sie alle, diese Bands, diese Musiker. Und dann haben wir erstmal gespielt an wirklich jeden Scheiß-Gig gespielt, gute Gigs gespielt, viel Supports gemacht mit Wasp, mit Doro, viel mit Ohrenfeind auf Tour, alles, was irgendwie ging.
Also Aufbauarbeit.
Drecksarbeit, die richtige Drecksarbeit. Ne? Nur reingebuttert. Ja, und dann kam, das kriegte man dann natürlich mit, so wie du das ja wohl auch irgendwie mitgekriegt hast. Ne?
Wie gesagt, ich hatte das Gefühl, das merkt man, dass das irgendwie
anders ist.
Echt
ja.
ist.
Dass es real echt ist.
Ja.
Und du warst ja im Prinzip für mich weitestgehend so eine Person auf meiner Facebook-Timeline.
Ja.
Und nicht so, ist ja anders, als wenn mein Kumpel irgendwas macht
ja.
oder so. Oder wenn mein Gitarrist eine neue Band gründet oder so.
Ja.
Da war ich jetzt ja nicht so direkt dabei. Aber ich hatte gleich so den Eindruck, da steckt irgendwie, da ist Fleisch dran.
Also, aber guck mal, wie geil ist das denn, dass du jemanden hast, der innerhalb von ein paar Posts oder vielleicht auch bei einem Post nur merkt,
da passiert
was und da ist Herz drin, das ist real.
Ja, ist schön.
Da musst du ja irgendwas so richtig gemacht haben, dass das bei ihm ankommt und er das gleich die Assoziation hat so, wow, das ist kein Kunstprojekt, das ist nichts.
Das ist nicht ausgedacht.
Das ist nichts ausgedachtes, das ist nicht so dieses schnellliebige, hier habe ich einen Drummer, hier habe ich einen Bassist und ich mache jetzt was und die müssen jetzt nach meiner Pfeife tanzen und
was natürlich auch so ist.
Ich hab,
das ja, müssen sie ja wohl.
Nice try an mich. und ich habe hier schon 48 Alben schon fertig geschrieben und das Management hat auch schon die nächsten 10 Jahre durchgebucht. Also da musst du ja irgendwas so richtig gemacht haben, dass das selbst Johnny
und ich
gesehen hat.
Es gibt ja genug Bands, die ich ignoriere.
Ja. Aber du hast mich ja auch dann auch bei Metalhammer Awards mich dann auch überfallen und mir auch ein paar sehr nette Sachen gesagt.
Ja, ne? Und zwar hat Andi mich, also du hast mich vollends überzeugt, als du mit diesen Make-up-Experimenten angefangen hast.
Ja.
Und dieses No-Make-up, weil ich, also das muss man sich so vorstellen, dass der Andi quasi sein, so ein No-NO über sein komplettes Gesicht ja. gemalt hat. Und ich bin ja auch schwuler Make-up-Rocker quasi. Also ich bin ja auch ein Mann, der sich schminkt für die Bühne. Und Andi hat das mit so einer Vehemenz, ich habe das dann auch, glaube ich, bei Instagram immer ja. verfolgt, diese Make-up, diese verschiedenen, war ja nicht nur das No ist mir jetzt am eindrücklichsten in Erinnerung.
Das habe ich ja mittlerweile tätowiert so, hier.
Ah ja, geil.
Weil die Geschichte von dem No ist, man muss auch mal Nein sagen, weil zu dem Zeitpunkt habe ich nämlich gerade ein vermeintlich gutes Angebot nach viel hin und her
denken,
nicht gemacht, und dachte ich, the power of no, weil ab da wurde alles besser, aber du bitte.
Ja, und dann habe ich das so verfolgt und das fand ich irgendwie sozusagen nochmal völlig losgelöst von Musik und so, fand ich das geil, das so durchzuziehen. Ich habe bei Andi auch immer den Eindruck gehabt, dem ist das auch scheißegal, wenn da einer sagt, finde ich albern oder ja. finde ich sieht doof aus oder so. Und
zu der Zeit kam ja richtig Hate.
Das ist ja, wenn man sich anfängt zu schminken, wenn man sich vorher nicht geschminkt hat, das ist ja gefährlich. Wir haben uns ja ab Tage 1 geschminkt, da war ja klar, dass die Leute, ich habe auch oft genug über meine Band gelesen, die schminken sich, finde ich doof. Aber die Leute haben ja nie angefangen, uns zu hören. Es gibt dann Leute, die haben mal irgendwo geschrieben, die sind peinlich, da gehe ich nicht hin. Weil die sind eben auch nicht hingegangen. Aber du hast dich ja nicht ab Tag 1 so geschminkt. Nee. Und klar, dann gibt's irgendwie mehr Gegenwind. Das habe ich ja eben auch teilweise zumindest so am Rande mitbekommen. Und das so dann eben auch so durchzuziehen, fand ich super. Und deswegen habe ich dich auf dem Metalhammer Award, wie du sagst, wie es dir immer so unangenehm ist, gepackt, um dir ein Kompliment zu geben.
Da habe ich mich aber auch sehr gefreut.
Aber Metalhammer Award ist ja auch mal schön, da trinkt man auch ein paar Bier, da traut man sich das dann auch.
Also, ich wollte erstmal dann die Band sollte erstmal alles werden. Und dann kam ja dann 2016, hatten wir dann irgendwie den Rückenwind, ne? Und dann kam ja Nuclear Blast, Rising Empire, dann habe ich gedacht, okay, habe ich mir auch nicht leicht gemacht, aber ich kannte halt die Leute, die dahinter stehen, und das ist für mich, ist ja wirklich ein People's Business, und für mich ist das auch People's Daily Business. Also ich würde nie mit Leuten zusammenarbeiten, die ich nicht respektiere oder wo ich nicht weiß, die sind irgendwie gut und echt und so. Bin eigentlich eine sehr treue Seele, sehr loyaler Mensch. Und ich wollte keinen Plattenvertrag eigentlich, ne? Aber dann habe ich gedacht, okay, das sind die richtigen Leute mit den richtigen Ideen und das ist eine gute Struktur und es soll ja auch wachsen. Und dann ist kam ja die Platte auch 2017 und jetzt kommt die neue mit einem Jahr Verspätung. Und wir wachsen ja immer noch. Es ist ja immer noch Aufbauarbeit, ne? Also.
Ja, würde ich auch so, also klar.
Absolut.
Ist ja keine Riesenband.
Wir sind absolut keine Riesenband.
Kein großes Ding.
Nein. Also ich, macht aber nichts. Das ist alles super organisch, ne? Die Tour mit Skid Row und dann der daraus.
Genau, das ist natürlich, war natürlich so ein Highlight auch, ne?
Das kam natürlich, das war ja der, da kam ja die Idee.
Ja.
Zu dem Film
genau.
erst, ne? Aber, weißt du, ich will einfach diese Sachen erleben. Das ist mir erstmal wichtig. Ich meine, siehst ja, was hier hängt, ne? Wir waren 2014 mit Sebastian Bach auf Tour. Das war ja schon religiös bis zum Anschlag, ne? Der Original Skid Row Sänger.
Ja.
Und dann, da hängt das Skid Row Poster, das signierte dann von der Tour. Das geht mir wirklich darum, diese Sachen zu erleben. Und alles andere kommt irgendwann. Ich bin ja irgendwann mal ausgezogen, in die Rock'n'Roll-Welt, um die geilen, den geilen Scheiß irgendwie zu erleben, wovon man irgendwie so immer träumt. Und da sind schon so viele Träume wahr geworden, da werden auch noch mehr wahr. Also ich schließe nichts aus und alles wird irgendwie immer schöner und es geht irgendwie immer weiter. Also ich hätte auch nicht gedacht, wir 2019 jetzt erstmal richtig losgeht. So fühlt sich das an, ne? Also ich meine, ich bin verhältnismäßig alt, aber immer noch am Anfang, also da ist immer noch ganz viel Potenzial und ganz viel Luft nach oben und immer noch so viele Möglichkeiten und Dinge zu erleben und auch Dinge zum ersten Mal zu erleben. Wir haben eben gesprochen, jetzt geht's zum ersten Mal nach Russland. Und das ist super. Und da passiert noch so viel mehr, wo Altersgenossen schon, die sind schon seit 10 Jahren frustriert und fertig. Und für mich kommen immer neue Sachen dazu.
Geht die Welt auf.
Geht echt die Welt auf. Und ich bin immer noch ein gut gehütetes Rock'n'Roll-Geheimnis hier und da und kann immer noch entdeckt werden. Und das ist, nur wenn sie mich dann entdecken, dann, oder uns, dann merken sie, ach, guck mal, das ist Rabbit Hole, ne? Da gibt's irgendwie was zu entdecken. Also man kann ja, meine Historie kann man jetzt auch durch den Film so ein bisschen eintauchen. Und das, eigentlich ist das ganz spannend. Also ich, so war es bei mir, als ich Cheap Trick-Fan wurde. Also ich wurde relativ spät Fan von Cheap Trick, hab die 2001 zum ersten Mal live gesehen. Und da gab's die ja schon ewig mit ohne Ende Alben und so. Und da dachte ich, wie geil ist das eigentlich, wenn man eine Band entdeckt, die es schon lange gibt und kann da richtig eintauchen. Das finde ich geil. Und wenn, vielleicht werden wir ja mal so eine Band.
Also, ich muss jetzt sagen, so als Resümee, ich denke die ganze Zeit, scheiße, was hat der Andi für eine Energie? Was hast du für einen mega krassen Antrieb, mit 41 zu sagen, scheiß auf alles, was ich jetzt die ganze Zeit gemacht habe. Ich will nochmal real sein.
Mit 41 vor 6 Jahren.
Ja. Und dann zu sagen, ich will das nochmal von vorne machen. Ich will das kompromisslos machen. Ich möchte es richtig machen. Und ich möchte nicht Wacken Hauptbühne spielen, sondern ich will Rock'n'Roll im Club machen. Ich will zu gewissen, vielleicht auch gewissen Grad auch durch die Scheiße gehen. Ich will es von unten aufbauen. Ja. Ich will, und das, da musste ich ganz doll meinen Hut vorziehen, dass du diese Energie dein ganzes Leben einfach hattest, über deine ganzen Stationen hinweg. Weil ich habe das Gefühl, und ich habe es auch in dem Film, wie gesagt, auch gesehen, du hast hier alles immer mit super viel Herzblut gemacht.
Ja.
Und immer, also, wenn er läuft, dann Anfang, läuft er.
Also, das so Andi macht, der macht
real shit.
Mehr als wir es machen.
Genau, du lebst
im Sinne von reiner Quantität. Du hast ja ein paar Jahre mehr auch gehabt, aber also so einfach vom Einsatz. Finde ich.
Also da
beeindruckend.
Wahnsinn. Und
vielen Dank.
Also an euch da draußen, die das jetzt hören und guckt euch den Film an. Ich habe den gerade heute noch mal zur Vorbereitung noch mal geguckt. Wahnsinn, wahnsinniger Film, weil ich sehr mit dir mitfiebern konnte. Also du triffst da deine Helden, sogar ein paar mehr. Und ich konnte da mich so richtig reinfühlen. Ja,
das ist auch schön gemacht.
Ist es auch.
Ist tatsächlich so. Das ging mir auch, dass man das richtig schön nachempfindet. Aber weil du ja auch ganz offen drüber sprichst und da nicht, ist ja, also du machst dann ja nicht einen auf cool, sag ich mal. Und
dazu war auch keine Zeit. Also der Film, an diesem Film gibt's, da war nichts gescriptet und wir hatten auch keine Gelegenheit, irgendwas zweimal zu drehen. Also alles war immer unter großem Zeitdruck. Also eine Punktlandung nach der anderen. Also alles hat immer geklappt. Die KISS-Nummer da in Madrid, die hätte kippen können aus Zeitgründen, weil KISS da ein Riesenzeitproblem hatte und der Michael, der Roadie von Gene, einfach. Also was wir da zeigen, wie wir das Blut anrühren und so, das ist wirklich das echte Blut, was an dem Abend und die Fackel, das es musste.
Zweites ging eben gar nicht mehr.
Nein, es ging nicht. Also wir waren fertig mit dem Drehen um 19 Uhr. Die hatten so eine Verzögerung um 19 Uhr oder so und wir packen unsere Sachen auf der Bühne zusammen, gehen zur Treppe, um die Bühne zu verlassen, Licht aus, Dave Mustaine kommt mir entgegen, weil Megadeth war ein Vorgruppe an dem Abend. Also es hätte nicht eine Minute länger dauern können. Und so war's irgendwie immer. Deswegen war auch, wo ich da mit Skid Row meiner Mutter sitze, also da gab's auch nur die eine Chance. Und ich dachte, weißt du, ich, Es ist ja echt, ich bringe meine Mutter mit Skid Row zusammen und da sitze ich wirklich da und alles geht mir wirklich durch den Kopf. Ich erlebe das ja gerade. Und wir drehen noch einen Film. Das zu erleben reicht eigentlich. Ja. Ne? Das reicht ja absolut schon. Aber da muss es ja irgendwie noch filmmäßig weitergehen. Da muss man irgendwie noch Contenance bewahren und so. Ne? Aber das ging dann auch teilweise nicht mehr. Also wenn ich das jetzt sehe, merke ich richtig, dass ich eigentlich viel besser Englisch kann, dass ich eine ganz nervöse, helle, hohe Stimme habe und null souverän eigentlich wirklich bin. Auch wenn es vielleicht, wenn man nicht ich ist, doch noch so wirkt. Aber ich sehe
noch souverän genug.
Aber ich weiß genau, wie ich mich da gefühlt habe. Und ich sehe es auch und ich höre es auch. Ne? Aber das macht den Film dann auch wahrscheinlich so berührend.
Das würde ich auch sagen. Und wenn der Film, ich sag mal, wenn das jetzt professionell nachgespielt wäre,
unmöglich,
dann würde der Film überhaupt nicht mehr funktionieren. Nein. Also wenn man jetzt diese Sequenzen nehmen würde und würde sagen, wir nehmen jetzt einen Andy Brings Schauspieler und spielen das nach, also so wie so ein Biopic, das funktioniert einfach gar nicht. So, ja. Es ist genau diese Authentizität, diese Realness irgendwie, von der, wie ich finde, eben irgendwie deine Band auch lebt. Und ja, von der, durch die du dann irgendwie da funktionierst und die Band funktioniert ja auch durch dich. Also das ist ja, wie du sagst, diese Energie ist ja genau das, was da das Feuer am Laufen erhält.
Das hört man halt auch, ne?
Wir haben normalerweise im Podcast, ist immer so unsere große Frage und normalerweise müssen wir immer extra auf die kommen, ist, warum machst du das? Und weil so ein bisschen die Idee auch ist, es ist ja auch nicht immer einfach, das hatten wir ja heute auch schon. Es ist ja nicht so, dass du anfängst Musik zu machen, dann ist das so eine schräge Linie nach oben zum Rockstar-Leben und alles ist klasse, sondern es gibt ja auch Sachen, wie du sagst, freier Fall und Sachen, wo man auch scheitert oder die Sachen, die auch einfach anstrengend sind. Also das ist
zum Beispiel auf dem Boden schlafen statt im Hotel.
Klar, also das ist ja, das kennen wir ja alle irgendwie, dass man, das ist nicht immer einfach ist. Und ich hab, das erzähle ich wahrscheinlich in jeder Folge, ich weiß gar nicht. Ich bin ja immer nach dem Auftritt, bin ich immer völlig fertig. Also ich schaffe es auch nicht. Ich habe mir überlegt, ob ich das kann, aber ich schaffe es, egal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, ich schaffe es nicht, mir die Energie einzuteilen. Es ist immer 100%. So,
das ist aber richtig.
Und ich habe schon nicht so viel Energie wie du. Das heißt, ich bin wirklich, ich.
Moment mal, nee, jeder hat ja seine 100%.
Ja, genau, meine ich ja.
Und wenn aber du die raushaust, dann
das ist so, nach dem Auftritt denke ich wirklich, ich muss mich hinlegen. Am liebsten gleich frische Luft, halber Liter Wasser ins Gesicht und eigentlich müsste ich schlafen gehen. So. Blöderweise muss ich dann, weil ich kein Rockstar bin, muss ich halt selber abbauen. Und das ist natürlich ärgerlich. Aber das ist eben so ein bisschen die Frage, die wir mit diesem Podcast auch klären wollen, ist eben immer, warum macht man das und eben sozusagen auch, warum tut man sich das überhaupt an?
Warum tut man sich
das an? Ne, wenn man eben auch sagt, das klappt auch.
Man hätte auch Lehrer werden können.
Man hätte ja auch schön Lehrer werden können, aber ich glaube, bei dir ist tatsächlich, du bist der Erste, wo wir uns, also,
die Frage sparen,
wo wir dich das gar nicht explizit fragen brauchen, wo, wir haben es eigentlich heute beantwortet, mehrfach, und im Zweifel kann man den Film gucken.
Darf ich noch eine ganz kleine
Anekdote? Die for Rock'n'Roll ist quasi auch das, wie der Song von deiner Band ist auch so ein bisschen das Motto.
Ja. Ich muss noch eine ganz kleine Anekdote erzählen. Und zwar gab es eine Stelle in dem Film, die ich jetzt spoiler. Und zwar.
Ab jetzt fangen die Spoiler
an. Der Zeitpunkt, wo du mich hattest. Und zwar hast du Gene Simmons von Kiss getroffen. Ja. Das ist der, sollte es jemanden geben, den ihr nicht kennt, das ist der Bassist von Kiss. Der Demon.
Kiss ist eine Rockband aus Amerika.
Genau.
Nordamerika.
Und der Demon, der spuckt Feuer und Blut und hast du nicht gesehen. Und da hast du einen Becher gehabt von ihm. Ein Becher, den er mal auf ein Konzert geschmissen hat, wo das Blut drin war. Ja. Ich weiß nicht, wann war das? 1996.
21. Dezember 96.
Siehste. Und den hast du ihm gegeben, hast gesagt, guck mal, hier, ich hab den Becher, den unterschreibt er dann. So, und genau das gleiche hatte ich mit meinen Idolen auch. Und zwar hab ich das Plastikweinglas von Bela B. bekommen. Allerersten Konzert in Hamburg, hier dieser Open-Air-Bühne im Stadtpark, da war ich 13 oder so. Und da war ich mit meiner Mama da und so und super aufgedreht. Und dann das muss jetzt zu der 13-Platte gewesen sein, also so 99, 98?
Nee, 13 war 98.
98, ja. Und da war ich so aufgedreht und das war halt, das war meine Idole und erste Platte Ärzte, aber auch nur, witzigerweise, mein Onkel hat mir die Schallplatten geschenkt und er hatte diese Live-Schallplatte Nach uns die Sintflut und ich wollte immer Westerland hören und ich war irgendwann genervt, dass ich immer die Nadel immer zurücksetzen musste, immer zur Westerland, deswegen habe ich meine erste CD gekauft. Das Live-Album, damit ich nur auf den Knopf drücken muss. So, auf jeden Fall war ich dann bei den Ärzten, die Ärzte von der Bühne runter und so weiter. Und ich, weil ich so voll Adrenalin war, bin mit meinem Kumpel hintenrum auf die Bühne gelaufen. Ich bin als kleiner Teenie bin ich auf die Bühne gelaufen und hab mir irgendwas geschnappt, was da rumlag. Und das war dieser Plastik-Weinbecher. Und der
hast du noch?
Ja, habe ich noch. Und der steht bei mir noch. Und da dachte ich so, geil. Und so muss er sich gefühlt haben. Sogar noch ein Tick besser, weil er da Gene Simmons noch getroffen hat, der drauf unterschrieben.
Weil sich der Kreis dann noch
geschlossen hat. Sollte sich mein Kreis schließen. Bela, wenn du das hörst.
Wir suchen noch Gäste für den Podcast.
Ja, genau. Ich bringe den Weinbecher mit, unterschreib's mir auch. Und das ist, da schließt sich unser Kreis.
Also da, aber das da würde der doch bestimmt machen. Der macht doch gerade, ich habe ihn ja letztens getroffen, macht doch Buchlesung. Hat er ein Buch geschrieben?
Ja,
ne?
Stimmt,
bei der Buchlesung. Also das macht der, das unterschreibt der.
Der hat auch mit unserem Produzenten was gemacht, irgendeinen Song.
Also ja, den und ich weiß, ich kenne auch jemanden.
Auch in Hamburg, ne?
Ja. Ich glaube auch.
Ich kenne sogar jemanden, der seine Handynummer hat, glaube ich.
Ja, dann müssen wir irgendwie den erpressen, der die Nummer hat.
Also bist du auch immer noch Bela-Fan und dann...
Ja,
zeige ich dir. Ich muss ja zugeben, ich habe so, als ich 10 war, habe ich auch diese Ärzte-Live-CD gehört. Und die habe ich mir völlig tot gehört. Ja. Also mit 10 war ich der, 10 und 11 oder so, war ich der größte Ärzte-Fan, den es gab. Danach nie wieder. Ich habe es geschafft, mir die Ärzte kaputt tot zu hören, als Pre-Teenager quasi.
Witziger.
Danach fand ich sie dann auch noch mal ein paar Sachen ganz lustig, so die Hits. Ich bin nie wieder Ärzte-Fan geworden. Das ist ganz komisch.
Also ich habe wirklich da auch angefangen...
Aber BLAB, falls du das hörst, das ist nicht persönlich.
Da habe ich auch angefangen, Schlagzeug zu lernen.
Wenn wir gleich Schluss machen, dann zeige ich dir gleich was Schönes.
Geil.
Das wird dir gefallen.
Machen wir. Wir machen jetzt Schluss. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ihr wieder wart. Ich bin ja hier.
Ja, stimmt.
Ihr seid bei mir zu Hause.
Ich hoffe, dir hat's gefallen mit uns.
Sehr.
Wir können nochmal eine Jubiläumsfolge mit dir machen.
Auf jeden Fall.
Wir machen nochmal quasi die Werbestrecke am Ende. Uns findet man auf www.bandleben.de. In jedem Podcast-Verzeichnis beziehungsweise Podcatcher, bei iTunes, in der Podcast-App auf eurem iPhone, Overcast, was auch immer ihr benutzt, bei Spotify ebenso und
Instagram auch
bei Instagram neu. Findet ihr
uns. Wir machen nämlich gleich noch ein cooles Foto zusammen und ich werde so ein paar Bilder noch aus Andis Fundus, Karriere-Fundus posten. Da könnt ihr uns mal besuchen und natürlich werden wir auch ein paar Links reinstellen. Unter anderem möchte ich gerne, dass der Amazon-Link reinkommt für die Blu-ray.
Oh, sehr schön.
Und dann machen wir so einen Referral-Link, dann kriegen wir noch 2%.
Nee, machen wir nicht.
Mhm. Richtig fieser Kapitalismus.
Und ich denke, ihr habt ja bestimmt auch alles, ne? Instagram, Facebook, YouTube.
Genau, also
kriegt ihr alles um
Double Crush. Double Crush Syndrome ist die Band und Full Circle Last Exit Rock'n'Roll ist der Film und das verlinken wir alles auf bandleben.de, könnt ihr alles zu der Episode finden. Andi, hast du noch ein Schlusswort für diese Sendung?
Ich freue mich einfach, dass ihr gekommen seid. Das war mal so schön. Man hat jetzt mal die Möglichkeit, solche Sachen einfach mal ungefiltert zu besprechen. So, ne, wo es ja auch, gehört ja auch dazu, zu den Dingen, die es früher nicht gab.
Mhm.
Nicht durch einen redaktionellen Filter gejagt, nicht gekürzt, nicht, ne, einfach mal.
Real.
Ich freue mich immer, wenn man mal die Wahrheit sagen darf.
Und damit
auch wenn sie wehtut.
Damit schließt sich unser Full Circle mit der Realness dieses Podcasts.
So, jetzt haut ab.
Vielen Dank.
So, das Geld kriegst du gleich.
Alles klar.
Tschüssi.
Wir singen.